Ich habe seit 6 Jahren bin ich am SMZ Ost, habe meine Facharztausbildung in den USA gemacht und da so ein bisschen evidenzbasierte Medizin auch mitgenommen und werde Ihnen so ein bisschen die Studien anhand dieses Falles vorstellen. Ich finde die Idee sehr gut, dass wir ein Fallbeispiel haben. Es ist eine Patientin aus unserem Spital, die auch mittlerweile in die Ordination kommt, die ich mittlerweile daher recht gut kenne, eine 74-jährige Frau. Sie hat Dyspnoe, sie sagt, die Luft ist schlecht, sie kann das relativ genau angeben mit einer genauen Stundenzahl. Und es steht in dem Aufnahmebogen, wenn sie, als sie raufkommt, NYHA Klasse 3. Anamnestisch hat sie keine KHK-Risikofaktoren. Die körperliche Untersuchung von unseren Turnusärzten ist grob altersentsprechend unauffällig. Sie hat keine Ödeme beidseits, sonst die Kraft ist auch weiter unauffällig, keine Geräusche über der Lunge oder über Herz. Herzenzyme und Labor sind negativ unauffällig und das ist das EKG. So, jetzt habe ich gleich drei Möglichkeiten, was wir aufgrund dieses EKGs mit der Patientin machen sollen. Und das ist schon die erste Gelegenheit für Sie, sich hier an der Diskussion zu beteiligen über dieses SMS-Voting-System. Sie sehen das EKG, prägen Sie es bitte ein. Stellen Sie sich vor, ich bin jetzt der Arzt unten in der Aufnahmestation, der wissen möchte, was er weitermachen soll. Erstens, die Patientin hat eine absolute Bradyarrhythmie und sollte wegen ihrer Symptome einen Herzschrittmacher so bald wie möglich bekommen. Zweite Möglichkeit, die Patientin hat ein persistierendes Vorhofflimmern und sollte sofort mit IV-Amiodaron geloadet und dann mit Beta-Blocker weiterbehandelt werden. Oder drittens, die Patientin hat eine supraventrikuläre Arrhythmie und da die Patientin symptomatisch ist, sollte sie baldigst kardiovertiert werden. Wenn Sie wollen, kann ich das EKG noch mal zeigen. Es gibt also nur A, B und C in diesem Fall. Es gibt nur drei Möglichkeiten. Das eine ist ein Pacemaker aufgrund der langen Pausen. Das zweite ist aufgrund des persistierenden Vorhofflimmerns IV-Amiodaron. Und das dritte ist, da sie eine symptomatische supraventrikuläre Arrhythmie hat, wollen wir sie kardiovertieren. Aha, sehr gut. Jetzt laufen die Balken weiter, das ist natürlich eine gewisse Voreingenommenheit, die dann entsteht. Das, was am meisten abschneidet, die Patientin hat eine supraventrikuläre Arrhythmie. Ich werde schon ein bisschen was zur Auflösung sagen, während das noch weiterläuft, aber das ist sehr, sehr gut. So ganz falsch ist hier nichts. Ja, das sage ich gleich. Der Pacemaker ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, das würde ich vielleicht nicht machen, weil das keine wirklichen Pausen sind in diesem EKG, sondern beim Vorhofflimmern haben wir eben längere und kürzere Abstände und eine Bradyarrhythmie war es auch nicht wirklich. Das zweite ist schon nicht so schlecht. Natürlich kann man einen Vorhofflimmerpatienten, der symptomatisch ist, mit Amiodaron loaden. Das ist nicht falsch. Aber da der Patient relativ gut sagen kann, wie lange er flimmert, kann man ja überlegen, ob man den nicht gleich aus dieser Arrhythmie und auch Vorhofflimmern ist eine supraventrikuläre Arrhythmie, das war so ein bisschen dazu gedacht, um da so ein bisschen aufs Glatteis zu führen. Alles, was schmalkomplex ist, ist supraventrikulär. Es gibt kein Geheimnis. Also auch Vorhofflimmern und Vorhofflattern sind supraventrikuläre Arrhythmien. Und da die Patientin hier symptomatisch ist, kann man sie kardiovertieren. Was ist denn das Zeitfenster beim Vorhofflimmern? Wie lange habe ich Zeit, um sie zu kardiovertieren, ohne dass ich weiter was machen muss? Super. Also alle einhellig 48 Stunden. Stimmt genau. Wenn ich das innerhalb von 48 Stunden mache, dann ist das relativ gut. Man sieht hier sehr schön zum Beispiel, der rote Pfeil ist das Vorhofflimmern, ganz klar, die Unregelmäßigkeit, es gibt keine schöne Grundlinie. Und was man sehr gut am EKG sieht, und da braucht man nur einen Rhythmusstreifen, unregelmäßige Abstände. Damit habe ich eigentlich schon die Diagnose, das ist in den allermeisten Fällen Vorhofflimmern, mehr brauche ich gar nicht. Und ich muss nicht immer P-Wellen suchen, wie im unteren, dass man dann einen Sinusknoten, einen Sinusrhythmus glaubt zu finden, das muss nicht sein. Der große Unterschied zwischen Vorhofflimmern und dem Sinusrhythmus, ich habe das mal so als Diagramm. Beim Sinusrhythmus sehen Sie sehr schön, wie die Erregung gleichmäßig über beide Vorhöfe oben zum AV-Knoten, dieser rote Punkt, der hält diese Erregung und gibt sie dann geordnet wieder weiter. Das Problem beim Vorhofflimmern, diese Ordnung wird aufgegeben. Da oben kreist die Erregung und zwar an ganz vielen Stellen. Und wenn ich 300 Erregungen in der Minute ungefähr im Vorhof habe, was passiert dann mit dem Muskel? Was macht der Muskel dann? Ja, genau gar nichts leider. Bei 300, der Muskel kann unmöglicherweise 300 Mal in der Minute schlagen. Es gibt ja auch das Kammerflimmern. Also wenn das in der Kammer passiert und die Kammer 300 Schläge die Minute aufweist, dann schlägt auch das nicht. Dann schlägt auch die Kammer nicht. Das ist in der Regel mit keinem so guten Ausgang verbunden, wenn die Kammer nicht schlägt. Aber beim Voraufflimmern ist es so, dass der AV-Knoten so als Mechanismus dazwischen fungiert, der viele dieser Schläge nicht durchlässt und nur eine gewisse Anzahl, aber oft noch so 130, 140 und die Patienten kommen dann mit sehr schnellem Herzschlag. Aber wir können, wenn wir das Gefühl haben, dass das noch nicht zu lange war, was dagegen unternehmen. Es ist nicht selten Vorhofflimmern, 80.000 Österreicher haben Vorhofflimmern circa und die Gefahr beim Vorhofflimmern ist, dass der Patient einen Schlaganfall bekommt. An sich, obwohl das ja dramatisch klingt, dass es da eine Arrhythmie gibt und dass da so viele Schläge im Vorhof sind und der Vorhof sich nicht bewegt, wenn Sie eine präoperative Risikoabschätzung machen, dann ist Vorhofflimmern mit keinerlei erhöhtem präoperativen Risiko vergesellschaftet. Der Patient hat kein zusätzliches Risiko wegen Vorhofflimmern, im Gegensatz zur Niereninsuffizienz oder Diabetes, der rutscht automatisch eine Stufe rauf. Nicht beim Vorhofflimmern, das ist, wenn der Patient gut eingestellt ist, unproblematisch. Was problematisch ist, ist das Schlaganfallrisiko und das müssen wir behandeln. Wie Sie sehen, mit dem höheren Alter häufiger, deswegen die Guideline, die erste Änderung 2012 in der neuen Vorhofflimmer-Guideline, alle Patienten, die über 65 sind, an der Hand zu nehmen, Puls zu messen und festzustellen, ob er sich regelmäßig anfühlt. Und fühlt er sich irgendwie nicht regelmäßig an, oft sind es nur Extrasystolen, einfach ein EKG machen. Damit kann man schon relativ viele Patienten mit Vorhofflimmern demaskieren. Was ist das Problem? Das Problem sehen Sie hier. Dadurch, dass die Vorhöfe nicht schlagen, kommt es nicht zum absoluten Sistieren jeden Blutflusses. Das Blut kommt ja dann aus den Pulmonalvenen, geht in den linken Vorhof und geht dann in die linke Kammer. Also es bewegt sich ja was. Nur was sich nicht bewegt, ist dieses embryologische Stück hier, dieser Fortsatz, das Herzohr. In diesem Herzohr steht das Blut tatsächlich. Das sind so, gibt es rechts und links, das sind so Fortsätze, die haben weiter keine Funktion. Also, was könnte man da machen? Da gibt es Ideen. Da also dieser kreisenden Erregung das Blut steht, könnte man ja das Herzohr vielleicht zumachen. Es gibt tatsächlich da verschiedene Devices sogar. Es gibt den Starflex, den legt man da quasi perkutan. Also man geht über die Leiste, man macht nicht das Herz auf, gar nichts, ganz einfach. Man geht wieder über die Femoralarterie rauf ins Herz. Hier diesmal geht man über die Vene, sorry, nicht über die Arterie, das ist beim Herzkatheter. Man geht über die Vene rauf, muss dann transseptal punktieren, geht in den linken Vorhof hinein und ich zeige das gleich an einem Film bei einem anderen Device. Starflex, ein schönes Device, so wie ein Regenschirm aufgebaut mit zwei Quadraten und dann mit einer Substanz, die dann zuwachsen kann, die nicht zu thrombogen ist, aber in der Wirksamkeit der Makromarisierung nicht eindeutig überlegen. Zumindest hat es aber nicht mehr Schlaganfälle gegeben, wenn man dieses Herzohr zugemacht hat. Es gibt ein anderes Device, das hat den einen großen Vorteil, dass Sie das repositionieren können, das heißt Watchman. Und wenn das mal so leicht entfaltet ist und Sie haben das Gefühl, das sitzt noch nicht richtig gut, dann können Sie es wieder zumachen, an eine andere Stelle setzen, wieder aufmachen. Ich habe das so 4, 5 Mal erlebt, dass es ein Arzt gemacht hat mit dem gleichen Device und dann erst losgelassen hat. Ich zeige Ihnen das an einem Film, weil das einfach anschaulicher ist. Nachdem Sie hier transseptal punktiert haben, gehen Sie mit diesem Katheter, in dem das Device drin ist, in das linke Herzohr, geben Kontrastmittel, vergewissern sich, dass Sie an der richtigen Stelle sind und dann erst wird das Device freigesetzt. Das Device entfaltet sich, dann kommt ein Tagtest, man zieht also an diesem Draht, dann erst, wenn man sicher ist, das Ganze sitzt bombenfest, dreht man den Draht weg und innerhalb von 6 Monaten wächst es zu. Ich gebe einen Monat Marcumar und Aspirin, dann 5 Monate Aspirin und dann gar nichts mehr. Und es gibt ein Unfallopfer, ein Patient mit einem solchen Device ist verunglückt, hatte einen Autounfall, man hat das explantiert nach 9 Monaten und es war komplett zugewachsen, wunderschönes Ergebnis. Die Frage jetzt aber, gibt es Daten zu dem Watchman-Device? Das sieht super aus, der Watchman. Es gibt Daten, es gibt diese Studie Protect Atrial Fibrillation, Ganz schön. Und tatsächlich, das Device ist gar nicht so schlecht. Es ist zumindest besser als die Kontrollgruppe vom Ergebnis. Es gibt tatsächlich weniger Schlaganfälle mit dem Device als in der Kontrollgruppe. Was war die Kontrollgruppe? Marc Omar. Weniger Schlaganfälle als unter Marc Omar. Daher rutscht es tatsächlich auch in die Empfehlungen hinein. Ich zeige Ihnen aber den kleinen Haken bei dem Device auch gleich. Es ist eine Klasse 2B-Empfehlung, diese Herzuhren zuzumachen. Und der Grad der Evidenz, es gibt eine Studie, eben die Protect AF für dieses Device, für den Watchman, deswegen ist es der Evidenzgrad B, weil es nur kleine, wenige Studien gibt. Für den chirurgischen Verschluss gibt es überhaupt keine Studien. Der Evidenzgrad ist C, das heißt Expertenmeinung. Auch 2B, Sie können es sowohl chirurgisch als auch so zumachen. Wer glaubt, dass in Österreich schon mehr als 50 Herzohrverschlüsse erfolgt sind mit diesen Devices? Mehr als 25? Mehr als 10? Ach, weniger als 5. In Deutschland ist das Ganze DRG-fähig, das heißt, es ist erstattungsfähig. Und setzt sich da ziemlich durch. Also da gibt es Zentren, die haben schon 250, 300 Devices gemacht und da kann man hinfahren, nach Hamburg zum Beispiel, kann dort an diesem Kurs besuchen und es ist wirklich nicht so schwer. Die Punktion des Septums kann man relativ gut lernen. Aber was die Guidelines uns auch sagen, ist Achtung, Achtung. Untere Kurve, wieder das Gleiche, hier unten der Watchman, weniger Schlaganfälle, sehr schön. Aber Sie gehen da mit einem Katheter in eine anatomische Struktur mit einer sehr dünnen Wand. Und dieser Katheter, der sitzt nicht immer ganz richtig und das Herz schlägt und das haut gegeneinander. Und es kommt am Anfang bei bis zu 5% der Patienten zur Perikardperforation. Und das ist nicht so lustig, die Perikardperforation. Daher sagt die Guidelines, Achtung, nehmt nicht nur die Daten von der Firma und das ist alles wunderschön und das funktioniert auch gut. Und wenn das dann mal zu ist, braucht der Patient auch kein Marc Omar. Aber es ist am Anfang natürlich mit Procedural Complications, es gibt Komplikationen durch das Setzen dieses Devices selber. Das ist leider so. Und das muss man berücksichtigen. Nachher sitzt das Device, ist es überlegen, wenn es gut abgesetzt worden ist, ist es der Marc Omarisierung überlegen. Das ist also nicht schlecht. Akut haben wir es nicht, also ich kann das meiner Patientin nicht anbieten, das heißt, ich muss was anderes machen. Es soll kardiovertiert werden, die Patientin ist einverstanden, sie kriegt ein TEE, wir machen bei uns im SMZ Ost TEEs, wäre, aber, wie Sie alle richtig gesagt haben, bei weniger als 48 Stunden, es sind etwa 36 Stunden, nicht nötig. Jetzt meine Frage an Sie, wir sollen Sie, es gibt wieder nur drei Möglichkeiten, ABC, wir sollten Sie vor der Kardioversion reinlegeartes, aber doch 4 Wochen antikoagulieren, kardiovertieren und dann 4 Wochen weiter antikoagulieren, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Wir können, falls Sie ja gesagt haben, weniger als 48 Stunden auf die Antikoagulation getrost verzichten. Bringt nichts. Oder wir geben der Patientin eine Loading Dose. Also starten Sie mal mit einem neueren Antikoagulans. Es gibt ja neue außerhalb des Marc Omars. Das Marc Omar würde zu lang dauern. Sie wissen alle, das loadet erst nach 4-5 Tagen. Aber die neuen sind ja gleich an Bord, die haben eine Bioverfügbarkeit zwischen 2 und 4 Stunden. Und wir geben sowas einfach zur Sicherheit, damit der Patient nicht doch noch was entwickelt und kardiovertieren dann. Also bitte Ihre Antwortvorschläge. Ich frage mal hier im Raum, wer wäre für A? Wer wäre für B? Aha, schon mehr. Wer wäre für C? Auch einige. Ja, nicht schlecht. Ziemlich ähnliche Ergebnisse, 40%, 35%, 25%. Es ist natürlich auch nichts absolut falsch. Aber man kann hier ohne Antikoagulation weitermachen. Die besten Ergebnisse erzielt man natürlich, wenn man antikoaguliert und ein TEE hat. Ich zeige Ihnen hier die Guidelines. Die Guidelines sagen, wenn es länger als 48 Stunden dauert, auf jeden Fall mit Marc Omar oder mit dem Dabigatran, dafür gibt es Daten für diese Substanz, eben antikoagulieren und diese Daten sind hier. Wenn Sie ein TEE vor der Kardioversion hatten, dann gab es in dieser Gruppe 0 Schlaganfälle. Man muss aber ehrlicherweise sagen, in den anderen Gruppen gab es 0,1 Schlaganfälle, also einer in 1000, was extrem wenig ist, auch ohne TEE. Aber zumindest hat es hier Einzug gefunden in die Guidelines und für das Rivaroxaban, für das Xarelto kommt jetzt demnächst auch die Zulassung. Die Daten gibt es ähnlich gut wie bei Marcomar. Es gibt nicht null, aber es gibt ähnlich gute wie bei Marcomar. Und das Xarelto hat auch die Zulassung eingereicht. Na gut. Die Patientin kommt auf die Intensivstation. Sie bekommt eine Propofol-Narkose, damit sie diese Kardioversion nicht spürt. Das ist sehr, sehr schmerzhaft mit so hohem Strom. Aber die Kardioversion ist frustran. Die Patientin hat einen leichten Bluthochdruck von 148 zu 92. Es findet sich kein Anhalt in der Anamnese, dass sie eine eingeschränkte EF hat, obwohl da was von NYHA3 stand. Also wir haben keinen Herzecho-Befund. Sie hat auch keinen Diabetes, sie hat keinen Schlaganfall in der Vergangenheit oder sowas Ähnliches, keine transitorische ischämische Attacke. Was machen wir jetzt? Die Kardioversion war nicht erfolgreich. Jetzt ist die Frage, gehen wir jetzt aufs Amiodaron und versuchen eine, oder auf ein Dronedaron oder auf ein Werner-Calland, versuchen immer noch die Rhythmuskontrolle oder gehen wir zur Frequenzkontrolle und sagen, okay, jetzt kommen wir halt nicht hin mit der Kardioversion, das hat nicht funktioniert. Kontrollieren wir die Frequenz und antikoagulieren sie. Zum Beispiel. Wer wäre für die Rhythmuskontrolle? Wer wäre für die Frequenzkontrolle und Antikoagulation? Ja, eine deutliche Mehrheit. Es entspricht wahrscheinlich auch dem, was üblicherweise gemacht wird. Frequenzkontrolle und orale Antikoagulation. Mit was, das müssen wir uns überlegen. Es gibt gar nicht so schlechte Daten für das Werner-Calland. Werner-Calland ist jetzt empfohlen, Sie können damit in doch immerhin in 90 Minuten fast 50% kardiovertieren. Ist recht erfolgreich. Allerdings ist die elektrische Kardioversion gescheitert, ist auch die pharmakologische in der Regel nicht erfolgreich. Und es gibt ein paar Herz-Echo-Kriterien, die Ihnen anzeigen, dass wahrscheinlich auf Dauer eine Kardioversion nicht erfolgreich ist. Und das eine ist eben ein vergrößerter linker Vorhof. Und den hat unsere Patientin, die hat einen 6 cm großen Vorhof, normales 4,5 oder 45 mm bis maximal. Und damit hat sie doch ein erhöhtes Risiko, dass sie eben wieder zurückspringt, nicht erfolgreich zu kardiovertieren ist. Es gibt ein anderes Medikament, das Multaq, da gab es so ein bisschen Unsicherheit in letzter Zeit. Die Studie links war die erste Studie, die ich jetzt gleich zeige, hier, die rausgekommen ist, die Athena-Studie. Und was sagt diese Studie? Oben haben sie Placebo, unten haben sie das Medikament. Es kam also zu weniger Todesfällen und es kam auch zu weniger Hospitalisierungen bei den Patienten, die dieses Medikament bekommen haben. Also zum ersten Mal ein Medikament, was antiarrhythmisch wirkt, was die Mortalität senkt. Das hat es ja nie gegeben. Amiodaron hatte eher eine erhöhte Mortalität, weil die Patienten Marcomar absetzen, wenn sie glauben, dass sie im Sinusrhythmus sind und dann Schlaganfälle entwickeln. Affirm-Studie, 3000 Patienten. Hier zum ersten Mal weniger und das waren Patienten gemischt. Die hatten mal so einmal in der Woche, einmal im Monat oder auch ein Jahr lang Vorhofflimmern, das war alles gemischt. Es gab eine Untergruppe und da hat man gesehen, dass ein paar von den Patienten immer im Vorhofflimmern waren, aber profitiert haben, weil die Herzfrequenz durch das Medikament auch runterging. Ähnlich wie beim Sitalkoron, was ja beta-blockierende Anteile hat, beim Dronedaron auch runter, ohne die beta-blockierende Wirkung, also eher blutdruckneutral. Eigentlich ganz schön. Man hat eine zweite Studie angelegt auf dieses Ergebnis hin und wollte nachweisen, dass Patienten, die immer flimmern, auch einen Vorteil davon haben. Rechte Seite. Und jetzt drehen sich die Farben um. Das ist das Problem. Da war der große Scare, die große Angst bei der Substanz. Auf einmal sterben die Leute. Und es waren Patienten, man weiß es nicht genau, es gibt einen Erklärungsansatz, dass es zum Teil daran gelegen haben mag, dass viele dieser Patienten zusätzlich Digitales hatten. Man weiß von der Ditch-Studie, dass gerade die Frauen mit Digitales vorflimmern und Antiarrhythmika oder ohne schlechter abgeschnitten haben und eine höhere Mortalität hatten. Das wird noch untersucht, aber es ist nicht zugelassen für Patienten, die permanent vorflimmern. Es hat aber trotzdem eine sehr gute Beurteilung in den Guidelines bekommen. Es ist immer noch als Antiarrhythmikum eine Klasse 1a. Das heißt, es gibt sehr gute Evidenz dazu. A ist die beste Evidenz, die wir haben, und eine Klasse 1 Empfehlung für dieses Medikament. Unten die 3 für die permanenten Patienten, aber sonst immer noch eine Klasse 1a. Es wird relativ wenig gegeben. Ich denke einfach auch, weil man Angst hat bei der Substanz, dass man Patienten schaden könnte. Gut. Man darf, wenn man sich dazu entscheidet, mit den NOACs nicht so wirklich kombinieren mit diesen Antiarrhythmika, da muss man vorsichtig sein, dann sollte man sich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen und wahrscheinlich doch bei Marcumar bleiben, wenn man dieses neue Antiarrhythmikum verwendet. Welche Therapie für unsere Patientin? Ich habe 4 Möglichkeiten, bitte wählen Sie aus. Das heißt, wir haben uns jetzt mehrheitlich entschieden, sie zu antikoagulieren. Das heißt, die Patientin ist älter, 74, hat sonst eigentlich nicht viele Grundkrankheiten. Thromboas, eins in der Früh. Thromboas und Plavix. Zunächst Lovenox und dann auf Marcumar umstellen. Oder Sie möchten ihr eines von den neuen Medikamenten geben. Was möchten Sie mit dieser Patientin anstellen? Interessant. Also 50% würden sich für ein neues orales Antikoagulans entscheiden. Fast 50%, super. 30% würden immer noch bei Marcumar bleiben. Kein Mensch gibt nur Aspirin. Und Aspirin und Plavix 20%. Das ist interessant. Aspirin und Plavix ist nicht mehr wirklich First Line für Patienten, die Vorhofflimmern haben für die Antikoagulation. Die Patientin hat auch keine Kontraindikation, so wie wir das jetzt einschätzen können gegen eine orale Antikoagulation. Und wir wissen einfach, dass die Oralen, die Vitamin-K-Antagonisten wie das Marcumar, in den Studien war es ja nicht Marcumar, da war es ja Warfarin, aber dass die Vitamin-K-Antagonisten wirksam sind, zu 2/3 die Schlaganfallinzidenz senken und wir wissen, dass die NOACs sehr gut sind. Also immerhin doch eine überwältigende Mehrheit für eine sehr, sehr effektive Therapie. Möchte jemand erklären, warum er sich für das NOAC entschieden hat? Also hier im Raum keiner, das waren alles Leute aus dem Internet?
Weil sie vielleicht schon ein bisschen alt ist für Marcumar.
Weil sie schon ein bisschen alt ist für Marcumar?
Mhm.
Sturz Compliance ist ein guter Punkt. Das ist immer ganz wichtig, weil Marcumar-Patienten ja doch nicht so leicht einzustellen sind. Sie haben völlig recht. Wie wir wissen, sind die Patienten so zu 60-70% der Zeit im therapeutischen Bereich. In Studien, wo die Study Nurse anruft und den Patienten fragt, ob er das Medikament genommen hat, wo ständig kontrolliert wird, das sind optimalste Bedingungen. Also wie gut sind sie dann, wenn sie draußen eingestellt sind? Das ist schon die Frage. Und dann hat man immer Patienten, die drüber sind und drunter. Und bei drunter sind sie nicht geschützt. Drüber, wenn sie stürzen, bluten sie womöglich ins Gehirn. Und die Daten sind für Hirnblutung natürlich da, das stimmt. Also schauen wir mal, was es da so an Empfehlungen gibt. Was gibt es überhaupt und warum sagt man NOAC oder DOAC? Also NOAC heißt neue orale Antikoagulantien und weil sie aber nicht mehr so ganz neu sind, sondern doch schon ein paar Jahre auf dem Markt sind und vor allem auch in der Orthopädie, in der Prophylaxe der tiefen Beinvenenthrombose gegeben werden, heißen sie jetzt direkte orale Antikoagulantien im Gegensatz zum indirekt wirkenden Marcumar. Aber eigentlich kein Fehler. Das Erste, was zugelassen war für Vorhofflimmern, ist das Dabigatran, das Pradaxa von Boehringer. Dann kam gleich das Rivaroxaban, Xarelto im Handel, Bayer. Dann kam Apixaban, ist jetzt auch zugelassen, heißt Eliquis, gibt es auch in 2 Dosierungen wie das Dabigatran, Rivaroxaban, werden wir drüber reden. Und ganz neu, die Engage-Studie ist vor 2 Wochen am AHA vorgestellt worden in Dallas. Eine Studie zum Vorhofflimmern, zum Edoxaban, Lixiana, ist aber noch nicht erhältlich. Das heißt, ich habe so ein paar wenige Daten, aber zum Vergleich habe ich mal die 3, die es eigentlich gibt. Das Ganze fällt über den Oberbegriff Antithrombotika und damit es da keine Missverständnisse gibt, wir reden nicht über Antiplättchentherapie, wir reden über die sekundäre Hämostase. Also die Antiplättchentherapie, es ist kein Thromboast, kein Plavix, es ist wirklich etwas anderes. Hier werden die Gerinnungsfaktoren direkt 2, direkt 10 gehemmt, mit Marcumar 2, 7, 9 und 10. Also es geht um die Gerinnungsfaktoren hier bei diesen Medikamenten. Es geht auch nicht um die parenterale Gerinnungshemmung. Es geht hier wirklich nur um Marcumar. Xemelagatran ist rausgefallen. Ich weiß nicht, ob sich alle erinnern, es sind noch viele sehr jung hier. Das Xemelagatran hat Leberschäden gemacht und war die erste getestete Substanz. Und wegen der Lebertoxizität ist es nie zugelassen worden. War auch ein Thrombininhibitor, also ein direkter Faktor 2-Inhibitor. Und Rivaroxaban und Apixaban und Edoxaban sind Faktor 10a-Inhibitoren. Ein wesentliches Merkmal ist die Halbwertszeit. Ich wundere mich manchmal, wenn wir so Morgenbesprechungen machen und dann kommt ein Patient mit Vorhofflimmern und dann wird überlegt, was geben wir, dann ist es manchmal so, manchmal ist es eher das eine, manchmal ist es eher das andere.
schauen wir uns die Substanzen ein bisschen an, weil vielleicht hilft das dann bei der Entscheidungsfindung. Also das Pradaxa hat eine Halbwertszeit von 12 bis 17 Stunden und wird morgens und abends gegeben. Das Rivaroxaban hat eine Halbwertszeit von grob 12 bis 13 Stunden und wird morgens gegeben, einmal am Tag. Das Apixaban hat eine Halbwertszeit von 12 Stunden und wird morgens und abends gegeben. Das Edoxaban hat eine Halbwertszeit von ca. 12 Stunden und wird einmal am Tag gegeben. Also, wie kann das sein, dass die Substanzen mit der praktisch exakt gleichen Halbwertszeit einmal zweimal gegeben werden und einmal am Tag gegeben werden? Also es ist so, dass die Firmen da auch lange Untersuchungen gemacht haben und vieles ist gesagt worden über die Compliance der Patienten. Dass Patienten viel complianter sind, wenn man das Medikament nur einmal am Tag geben muss, wenn ich die Möglichkeit habe, genug hohe Spiegel zu erreichen, dass selbst dann beim Talspiegel Wirksamkeit da ist, dann kann ich es vielleicht in eine einmaltägliche Formulierung packen, das ist nicht uninteressant für die Patienten. Es ist aber doch so, dass bei Medikamenten, die so eine kurze Halbwertszeit haben, wenn der Patient es einmal auslässt, ist er komplett aus der Antikoagulation draußen. Also beide Medikamente, die nur einmal am Tag zu geben sind, und der Patient vergisst eine einzige Dosis, ist er raus, ist er nicht mehr effektiv antikoaguliert. Bei zweimal täglich und er vergisst die Morgen- oder die Abenddosis, hat er noch eine Antikoagulation, er kann das auch ersetzen. Wenn es mehr als 8 Stunden ist, dann macht er mit der nächsten Dosis einfach weiter. Aber es ist nicht ganz so dramatisch, wie wenn er es beim zweimal täglichen vergisst. Jetzt schauen wir mal, wie hoch eigentlich das Risiko ist. Es gibt ja so Risikoscores und die sind gerade beim Vorhofflimmern so herrlich einfach. Also beim Herzinfarkt, da soll ich den GRACE-Score ausrechnen, da komme ich auf entweder unter 140 Punkte oder über 140 Punkte, also den weiß ja kein Mensch im Kopf. Aber beim Vorhofflimmern, da ist es relativ einfach. Da habe ich den CHADS-2-Score und CHADS sind die Anfangsbuchstaben der Risikofaktoren. Kardiomyopathie, Hypertonie, Alter, Diabetes und Schlaganfall. Ureinfach. Das kann sich wirklich jeder merken. Alles gibt einen Punkt. Der Schlaganfall ist schlimm in der Vergangenheit, wenn der schon da war, der kriegt 2 Punkte. Deswegen CHADS 2. Und man weiß, wenn der Patient 2 Punkte erreicht, ist das jährliche Schlaganfallrisiko 5%. Und das addiert sich wirklich. Also man kann wirklich sagen, wenn der jetzt nichts bekommt und der hat das Risiko von 5% pro Jahr, dann hat der in 10 Jahren ein 45%iges Risiko, einen Schlaganfall zu bekommen. Und hat er einen Score von 5, dann hat er wahrscheinlich ein 100%iges Risiko in 10 Jahren, dass er das erlebt, den Schlaganfall. Also deswegen ist die Antikoagulation nicht so unwichtig. Und Sie haben aber völlig richtig gesagt, mit dem Markomar traut sich nicht jeder drüber. Wie viel Prozent der Patienten, das hat man untersucht, bevor die Noacs am Markt waren, die antikoaguliert werden sollten, mit einem CHADS-2-Score von 2 oder mehr, werden wirklich antikoaguliert? Mehr als 80%? Wer ist für mehr als 80%? Werden auch wirklich antikoaguliert? Mehr als 60%? Mehr als 40%? Also es sind 45%, die effektiv antikoaguliert werden, Sie haben recht. Einfach weil es bei Markomar so viele Bedenken gibt oder man glaubt, dass wenn der Patient alt ist und ein Sturzrisiko hat, man dem Patienten vielleicht schadet, er kommt mit dem Vorhofflimmern, jetzt gebe ich ihm was und bringe ihn um durch mein blutverdünnendes Medikament, das ist schlecht. Gerade der alte Patient profitiert aber noch mehr, hat ja noch ein höheres Schlaganfallrisiko. Also der alte profitiert noch mehr von der Antikoagulation als der junge Patient. Für den ist es noch wichtiger als für den jungen Patienten. Gut. Jetzt ist es aber so, dass der CHADS 2 nicht mehr ganz das alleinig seligmachende Scoring-System ist, sondern die ESC hat gesagt, man hat zu viele Patienten im niedrigen Risikobereich ausgelassen. Man hat so die mittleren und hoch Schlaganfallrisikopatienten erwischt, aber die mit einem niedrigeren Schlaganfallrisiko nicht erwischt. Und deswegen gibt es einen etwas leicht erweiterten Score, den CHADS 2 WASC. Und man hat gesehen, dass wenn die Patienten besonders alt sind, nämlich 75, dass die dann 2 Punkte verdienen. Die Mortalität, die gelbe Kurve geht ganz runter auf die Überlebensrate. Man sieht hier sehr schön, dass die Patienten nicht gut aussteigen, wenn die 75 sind. Viel schlechter als bei den anderen Risikofaktoren. Oben blau ist CHADS-Score 0 und dazwischen die anderen Risikofaktoren. Beim CHADS-WASC kommt hinzu, Alter kriegt jetzt 2 Punkte, wenn er über 75 ist und Alter über 65 einen. Vaskuläre Erkrankungen bekommt einen und weibliches Geschlecht, weil man gesehen hat, dass Frauen mit Vorhofflimmern ein höheres Risiko haben. Aber gleichzeitig hat man gesehen, die rote Kurve ist weibliches Geschlecht. dass Frauen kein extrem hohes, die haben von allen Risikofaktoren das am geringst erhöhte Risiko. Und wenn eine Frau unter 65 Jahre alt ist und einmal flimmert, und das war immer eine Frage, das ist immer diskutiert worden, was mache ich? 55-jährige Frau flimmert, kriegt sie automatisch dann Antikoagulation für den Rest ihres Lebens. Das ist ganz klar definiert worden, jetzt nein. Das Risiko reicht nicht aus, um zu rechtfertigen, dass man ein Medikament gibt, was auch Nebenwirkungen hat. Also hier nochmal der Chat 2 Vask, und Sie können sich ja vorstellen, dass ich Sie als nächstes auch fragen werde, was das Risiko unserer Patientin ist dazu. Wie viele Punkte hat sie? Die neuen Risikofaktoren sind Alter über 75 mit 2 Punkten statt einem und Alter 65 mit einem, Female Sex und Vascular Disease, die drei sind die neuen. Es gibt dazu jetzt, wenn ich viele Patienten mit niedrigem Schlaganfallrisiko erwische, die vielleicht ein hohes Blutungsrisiko haben und die ich vielleicht nicht einstellen soll, einen Blutungsscore, und mit den beiden kann eigentlich jetzt jeder überlegen, ob er Patienten einstellen soll oder nicht. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Das ist eine gute Maßnahme, um auch Leuten, die ein bisschen Angst davor haben, etwas an die Hand zu geben, mit dem sie relativ sicher vorgehen können. Has bled heißt, hat geblutet, Blutungsscore. Hypertonie gibt einen, auch wieder die Anfangsbuchstaben. Anomalie von Leber- und Nierenwerten, Schlaganfall, Blutung, labile INR. Älterer Patient über 65 gibt einen Punkt und Drogen oder Alkohol. Hier ist aber so, dass nicht 2 Punkte kritisch sind, hier sind 3 Punkte. Bei 3 Punkten heißt es Vorsicht bei mehr als 3 Punkten. Das heißt, oft habe ich ja keine Wahl, ich muss antikoagulieren, aber wenn der Blutungsindex hoch ist, dann vielleicht mit einer niedrigeren Dosierung. Dann habe ich die Möglichkeit, mit der Dosis runterzugehen. Das ist der Vorteil vom Blutungsscore. Jemanden, der Vorflimmern hat und ein hohes Schlaganfallrisiko, den kann ich nicht ohne Antikoagulation lassen, außer, wie Sie gesehen haben, ich mache das Vorhofrohr zu. Also meine Frage, was ist die Punktzahl? Die Patientin hat einen CHADS-2-Score von 1, damit ein niedriges Blutungsrisiko und einen Hasbled von 3. Oder die Patientin hat einen CHADS-2-VASC von 3, ein erhöhtes Schlaganfallrisiko und einen Hasbled von 1. Was stimmt? Ah, sorry, Sie haben recht, ich habe mich verschrieben. In der ersten heißt es niedriges Schlaganfallrisiko, nicht Blutungsrisiko. Die Patientin hat einen CHADS-Score von 1, CHADS ist ja das Schlaganfallrisiko, Sie haben recht. Niedriges Schlaganfallrisiko und einen Hasbled von 3, erhöhtes Blutungsrisiko. 3, erhöhtes Schlaganfallrisiko, Hasbled von 1, niedriges Blutungsrisiko. Jetzt stimmt's. Also, sehr gut, ja?
Stimmt, genau.
Schauen wir es uns mal an. Das war aber nicht leicht. Also weil der CHADS-2-Score, der war schon 1, das stimmt. Der Hasbled war nicht 3, aber das ist auch zu diskutieren, das werden wir gleich sehen. Schauen wir uns den CHADS-2-VASC nochmal an und die Punkte. Was hat die Patientin? Hypertension hat sie, ja? Sex hat sie, ja? Female Sex? Und Alter. Sehr gut, damit hat sie ihre 3 Punkte für den CHADS-2-VASC. Wäre das der CHADS-2-Score gewesen, hätte sie Female nicht, hätte sie 65 bis 74 nicht und dann hätte sie vielleicht noch die Hypertonie. Also das wäre das Einzige, was sie gehabt hätte, dann hätte sie nur einen Punkt. Das war also bei der ersten Antwortmöglichkeit schon richtig. Beim Hasbled ist es jetzt so, sie hat Alter über 65, das ist richtig. Drogen oder Alkohol gibt sie glaubhaft an, dass sie da nicht zu Exzessen neigt. Und Hypertonie. Das ist jetzt die Frage. Jetzt werden Sie natürlich sagen, sie hat aber doch Hypertonie. Naja, beim Hasbled gilt die Hypertonie nicht, wenn sie leicht ist. Das muss schon eine richtig schwere Hypertonie sein. Eine Hypertonie von 48 zu 92 ist nicht mit einem erhöhten Blutungsrisiko verbunden. Aber 180 zu 110, das ist mit einem erhöhten Blutungsrisiko verbunden. Deswegen fällt hier beim Hasbled die Hypertonie wieder raus. Der Hasbled ist 1. Sie hat ein niedriges Blutungsrisiko und damit ist sie die ideale Kandidatin für eine Antikoagulation. Und die Frage ist, was wollen Sie nehmen? Die Guidelines sagen, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Das Dabigatran 150 ist sehr wirksam, auch in der Verhinderung von intrakraniellen hämorrhagischen Zwischenfällen. Das Apixaban verhindert die Blutungen am besten. Werden wir uns anschauen, was da wohl am besten ist. Aber was ist mit Aspirin und Plavix, was am Anfang gefallen ist? Naja, also der Text heißt, wenn der Patient sich weigert, und ihnen ganz klar ins Gesicht sagt, na, hören Sie zu, also ich habe eine Patientin, die hat zu mir gesagt, na, meine Nachbarin nimmt dieses Rattengift, das nehme ich nicht. Die sieht grün und blau aus die ganze Zeit, das mache ich nicht. Und ja, dann habe ich keine Wahl. Dann muss ich sagen, okay, dann in dem Fall, wenn sie kein erhöhtes Blutungsrisiko hat, also where there is a low risk of bleeding, dann Aspirin und Plavix. Wenn das Blutungsrisiko erhöht wäre, dann vielleicht nur Aspirin. Also nur bei Weigerung des Patienten, und das beruht auf Daten, und das ist nicht ganz so sinnlos. Wenn man sagt, bei einem Score von 0 gibt es auch in den neuen Guidelines kein Aspirin mehr grundsätzlich für jeden, weil das Risiko niedrig ist, und dann brauche ich nicht mit etwas zu antikoagulieren, was Magenblutungen macht, wenn der Patient sowieso nicht viel davon hat. Und wie viel hat er? Ich kann mit Aspirin die Schlaganfallinzidenz um 12% senken, mit Marcomar um 66. Also ich bringe 2/3 der Schlaganfälle weg. Das ist doch deutlich besser. Was man aber hier sieht, ich will es nicht zu verwirrend machen, wenn der Patient sein Marcomar nimmt und über 65% der Zeit in einem therapeutischen Bereich ist, und das war ja unser Idealbild, das hat die Kollegin auch richtig gesagt, dann haben Sie hier den Benefit. Dann sehen Sie sehr schön, das Marcomar hat deutlich weniger Zwischenfälle als Aspirin und Plavix. Nimmt der Patient es aber nicht richtig, ist unter 65% der Zeit antikoaguliert, dann bringt das Marcomar keinen Vorteil gegenüber Aspirin und Plavix, das wissen wir aus der ACTIV-W-Studie, dann ist der Patient genauso häufig im Schlaganfall ausgesetzt, wie der, der Aspirin und Plavix nimmt. Und da ist das Marcomar ja schon potenter, da hat er vielleicht schon mehr Nebenwirkungen, als er seinen Benefit davon hat. Das heißt, daher auch die Überlegung, wenn jemand so richtig schlecht eingestellt ist, dann umstellen auch auf den NOAC. Und vielleicht, wenn jemand so richtig gut eingestellt ist und hier läuft, dann brauche ich ihn vielleicht nicht unbedingt umzustellen. Weil das Gleiche gilt ja für die Schlaganfallprophylaxe. Ich bringe ja auch die Schlaganfälle weg, wenn er gut eingestellt ist, aber eben gar nicht, wenn er nicht dieses Medikament nimmt. Oder nicht richtig nimmt, oder wenn er Lebensmittel mit Vitamin K isst, grünes Gemüse. Sollen die Patienten bei Marcomar nicht essen? Spielt keine Rolle bei den NOACs. Da kann er essen, was er will. Stelze mit Sauerkraut, alles, Wurst, kann er alles essen. Jetzt gab es in den Studien auch Unterschiede, was diese TTR betrifft. Und das ist nicht ganz unwesentlich, wenn man Vergleiche machen will. Time and Therapeutic Range. Die Relais-Studie, aber auch die Aristoteli, also Apixaban und Abigatran, hatten ungefähr 64% und 65% der Zeit diesen therapeutischen Bereich erreicht, während das Xarelto etwa nur 58% der Zeit im therapeutischen Bereich war. Das heißt jetzt, auf der einen Seite, muss man jetzt vorsichtig sein, nämlich bei der Interpretation von Daten, auf der einen Seite, wenn ich mir Xarelto anschaue, dann hat Xarelto sich ja nicht mit einem wirksamen Marcomar verglichen, sondern eher mit einer Substanz, die so gut ist wie Aspirin und Plavix. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt dem Xarelto anhänge, dass es mehr Blutungen gab in der Xarelto-Gruppe, muss ich sagen, ja, aber auch wieder nur, weil es vielleicht nicht richtig dosiert war, weil es zu wenig oft im therapeutischen Bereich war. Also die erhöhte Blutungsrate, die kann man nämlich wirklich vorwerfen. Auf der anderen Seite kann man nicht sagen, dass es sich wirklich verglichen hat gegen eine Substanz, die effektiv oral antikoaguliert. Also schwierig zu beurteilen. Aber ganz kurz zurück, nur eine Sache zum Aspirin und Plavix. Sie sehen hier den deutlichen Unterschied und die Verbesserung vom Marcomar. Und das kann man auch in eine richtig greifbare Zahl fassen. Sie sehen die schwarzen Balken, die weißen Balken, alles mit Zahlen versehen und 66%, was auch immer. Eine ganz gute Zahl, um Medikamente oder Therapien, interventionelle Therapien zu vergleichen, ist die NNT. Die NNT ist die Number Needed to Treat. Wie viele Patienten muss ich behandeln? Das haben Sie sicher alle schon gehört. Um ein Ereignis, was dann eben auch immer dieser Endpunkt ist, zu verhindern. Und bei Marcomar gegenüber dem Aspirin sind es 22 Patienten, die ich behandeln muss, und dann habe ich ein Ereignis verhindert. Das ist eine sehr niedrige Number Needed to Treat. Wenn Sie schon so eine gute Substanz haben wie Marcomar und sich gegen Marcomar vergleichen, und da Marcomar der Standard ist bei der Schlaganfallprophylaxe, gibt es keine Placebo-Vergleiche, das ist unethisch. Also müssen Sie sich gegen Marcomar vergleichen, und dann wird es natürlich schwierig, eine Number Needed to Treat auszukitzeln. Ich habe ein paar andere Numbers Needed to Treat mitgebracht, weil ich das einfach ganz lustig finde, wenn man es jetzt mal klar macht. Wer verwendet Dancor? Das ist ein gutes Medikament, wenn der Patient so richtig ausgereizt ist, austherapiert ist, immer noch KHK-Schmerzen hat. Das verringert Angina pectoris. Es gibt eine einzige Studie dazu, die Iona-Studie. Und in der Iona-Studie hat Dancor Angina pectoris verringert um 2%, knappe 2%, 1,8, aber keinen einzigen Herzinfarkt weniger gehabt oder einen Todesfall. Das Ganze kostete 70 Euro, jetzt ist es generisch. Und die number needed to treat, um einen Angina pectoris Anfall zu verhindern und nicht einen einzigen Herzinfarkt oder Tod, war 63, also nicht gerade niedrig. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Statine hernehmen, Statine sind ja von uns allen wirklich anerkannte Medikamente und jeder Herzinfarktpatient bekommt eins. Wenn Sie das nehmen bei Patienten, die noch keinen Herzinfarkt hatten, sondern die vorher einstellen wollen, damit die mit Sicherheit keinen bekommen, dann steigt Ihre number needed to treat. Dann müssen Sie 84 behandeln, um ein Ereignis, aber immerhin einen Myokardinfarkt zu finden. Das ist schon ein härterer Endpunkt als Angina pectoris. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, das LDL geht mit dem Simvastatin nicht so weit runter wie mit dem Kombinationsmedikament Inegy. Da kombinieren Sie zum Simvastatin noch ein Ezetimibe dazu. Und das finde ich sehr interessant, weil Ezetimibe senkt das LDL. Das LDL geht nachweislich runter, das sehen Sie auch viele Studien dazu, aber es gibt mittlerweile 3 Studien zum Inegy und zum Ezetimibe und in keiner einzigen Studie hat Ezetimibe einen Herzinfarkt weniger verursacht, einen Tod weniger verursacht oder einen Angina pectoris Anfall. Trotzdem, also die Enhanced-Studie war die erste, die rauskam vor 4 Jahren. Man hat damals der Firma, die das herausgebracht hat, das Medikament, den Vorwurf gemacht, dass sie die Daten ein Jahr zurückgehalten haben, weil die Rechnungen sehr kompliziert waren und man alles neu berechnen musste, war die Erklärung. Und da hat man ein Jahr die Freigabe der Daten verzögert. Und in Amerika ist der Umsatz am nächsten Tag um 25% eingebrochen. In Österreich steigt der Umsatz jedes Jahr um 2% von diesem Medikament. Ohne dass es Daten dafür gibt, dass dieses Medikament Herzinfarkte oder Todesfälle verringert. Und dann ist es eigentlich mehr so eine Behandlung für den Doktor, weil da geht das LDL runter, ich bin glücklich, der Patient versteht es nicht so ganz, aber er soll das halt haben. Er soll halt ein LDL von 70 haben, das steht ja so in den Guidelines drin. Das muss man sich kritisch überlegen, wenn man sich sowas anschaut, ob das sinnvoll ist. Und die NNT ist höher, als wenn ich nur Simvastatin gebe. Gut, ich will nicht zu sehr drauf rumreiten, aber ich glaube, dass Guidelines nicht so schlecht sind. Jetzt hätte ich gerne, dass Sie das ausrechnen. Bei Herzinfarktrichtlinien zum Beispiel, also Herzinfarkt, ja, das heißt ja immer Guidelines, das heißt, sagen manche Kollegen zu mir, das ist ja nur so eine Empfehlung, aber letztendlich, was wir machen, das ist ja doch unser eigenes Bier und wir müssen ja, wir sind ja die Künstler, Medizin ist eine Kunst, nicht nur eine Wissenschaft und wir kennen die Kunst und daher, also hier ist es auch ganz individuell, was man da macht. Na gut, hält man sich an Guidelines, gibt es eine Untersuchung, die ist im Jahr 2000 veröffentlicht worden. Guideline-konform, das heißt, der Patient bekommt Aspirin, Plavix, Statin, Beta-Blocker und ACE-Hemmer, alle 5. Nach der Entlassung ist die Überlebensrate nach einem Jahr bei Herzinfarkt im Spital 95%. Ist nicht Guideline-konform, kann sein, dass der Patient Aspirin nicht verträgt, aber er ist nicht Guideline-konform behandelt, ist die Überlebensrate nach einem Jahr 81%. Sagen Sie mir, was die number needed to treat ist. Wie viele Patienten muss ich behandeln, um ein Leben zu retten? Also, wenn ich Guideline-konform behandle, bei jedem wievielten habe ich ein Überleben mehr? Von unseren Krankenhauspatienten. Die Möglichkeiten, ich mache es Ihnen leicht, weil Kopfrechnen um die Uhrzeit ist nicht so lustig vor dem Abendessen. Also 117, die number needed to treat ist 117, die number needed to treat ist 64 oder die number needed to treat ist 7. Bitte Ihre Antworten. Interessant. Das finde ich sehr interessant. Finde ich gut. Naja, nein, aber ich habe es ja nicht erklärt. Also ich habe nicht vorher gesagt, wie man das ausrechnet überhaupt. Wie rechnet man es denn aus? Da haben Sie die Zahlen. Der absolute Unterschied von der einen Therapie zur anderen Therapie ist wie viel Prozent? 14%, 14, 15%. Das heißt, ich nehme 100, dividiere 100 durch den absoluten Unterschied und dann habe ich meine number needed to treat. Also in dem Fall Gruppe C. Also die 40%, die sich für 7 entschieden haben. Und das klingt schon fast unglaubwürdig, aber es ist tatsächlich so. In dieser Studie hat man gezeigt, dass jeder 7. überlebt hat, wenn er guideline-konform behandelt war, im Gegensatz zu Patienten, die nicht guideline-konform behandelt waren. Also Guidelines sind nicht so ineffektiv oder willkürlich, wie es vielleicht manchmal dargestellt wird. Jetzt setzen sich wirklich viele Leute hin, haben wahnsinnig lange Gespräche, um sich zu einigen auf die Daten und die Evidenz und die Wichtigkeit dieser Evidenz. Gut. Es gibt auch, das darf man nicht vergessen bei dieser number needed to treat, weil die wollen wir uns nachher anschauen für die Medikamente, die wir besprechen. Es gibt eine Firma, die geht her und sagt, mit unserem Statin können Sie die relative Risikoreduktion um 36% verbessern. Dann haben Sie 36% weniger Herzinfarkte. Es ist Primärprävention. Ein Statin, was man gibt bei Patienten, die keine KHK-Risikofaktoren haben, keine KHK, lediglich älter als 40 Jahre sind. Und die Number Needed to Treat, was ist die? Können Sie mit den Zahlen, die ich Ihnen jetzt gerade nicht ausrechnen, weil das relative Risikoreduktion ist, 36%. Die Inzidenz ist 3% für Patienten, die einen Herzinfarkt in der Population kriegen ohne dieses Statin und 2% mit dem Statin. Das heißt, der Unterschied ist 1%. Die Number Needed to Treat ist 100, etwas mehr, weil es knapp unter 1 ist und bei weitem nicht so eindrucksvoll, wie wenn man sagt, naja, von 3 auf 2 ist 36%. Also nicht die relative Risikoreduktion ist wichtig, immer die absoluten Zahlen, die man da sieht. Gut, das hatten wir. Gehen wir kurz, ganz, ganz kurz zu den Zahlen, um die Daten zu vergleichen. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, wenn Sie sonst keine Fragen haben, ich bespreche das jetzt noch fertig, so 10 Slides, dann kommt eine Komplikation in unserem Fall, dann können wir vielleicht eine Pause einlegen.
Gut, ja.
Die Studie zum Dabigatran, ich werde Sie nicht langweilen mit Studien, das sage ich Ihnen gleich. Es gibt nur die Endpunktdaten, die ganz wesentlichen, nicht zu viel mit Sekundär und allem diese kleinen Sachen, die nie ausgetestet oder ausgerechnet werden, aber die manchmal ganz interessante Hinweise sind. Was man hier sieht, ist, dass das Dabigatran sowohl nicht inferior war, also nicht unterlegen war dem Markoma, als auch die 150er überlegen. Die 110er war nicht überlegen. Also es gilt nur für eine einzige Dosierung beim Dabigatran. Wie war es beim Number Needed to Treat, werden wir uns anschauen, beim Xarelto. Da war es so, sind zwei Balken. Einmal ist das Ganze nicht inferior, einmal erreicht es nicht die Signifikanzschwelle. Was sind die Unterschiede hier? Es ist ja nur eine einzige Dosis getestet worden. Es gab ja beim Xarelto keine Zweidosierung in der Studie. Es gab nur die 20 Milligramm einmal am Tag. Das ist ein Rechenbeispiel, was man da gemacht hat. Also man hat hier gesagt, Intention to treat, Goldstandard, ich nehme alle Patienten und wenn jemand rausfällt während der Studie, weil er eine Blutung entwickelt hat oder weil er das Medikament nicht vertragen hat wegen Magenschmerzen oder Kopfweh hatte und zum Arzt sagte, er nimmt das nicht mehr, wenn die rausfallen, dann werden die mitgezählt bis zum Ende der Studiendauer. Intention to treat, ich möchte den behandeln und zwar in dieser oder in jener Gruppe. Dann hat man aber gemerkt, dass das Ergebnis nicht so rauskam. Und dann hat man mal geschaut, was denn bei den Patienten ist, die diese Zwischenfälle nicht hatten. Und hat halt die Patienten alle gezählt, die das Medikament von Anfang bis Ende gut vertragen haben. Da war es nicht inferior. Also wenn Ihr Patient die Xarelto 20 gut verträgt, dann ist es definitiv nicht dem Markoma unterlegen. Wenn Sie neu einsteigen mit dem Medikament, das nicht wissen, können Sie von vornherein nicht sagen, dass es nicht unterlegen sein wird. Da wissen Sie nicht, was rauskommt. Die Patienten hat man nachher noch zusätzlich untersucht und hat festgestellt, dass die eine höhere Rate von Zwischenfällen hatten, die da rausfallen aus der ITT-Analyse. Also die ESC, unsere Fachgesellschaft für Kardiologie, akzeptiert nur die ITT-Daten. Die akzeptieren keine On-Treatment-Daten. Aber Rocket hat es geschafft, mit On-Treatment ins New England Journal reinzukommen. Zumindest. Also ist daher publiziert. Wird auch gerne gezeigt. Hier kann man schon die Number Needed to Treat ausrechnen, weil die Inzidenz bei der ITT ist 2,1 und 2,4. Der absolute Unterschied ist 0,3. Das heißt, ich muss etwa 333 Patienten behandeln, um ein Ereignis weniger zu haben. Und das ist Schlaganfall oder systemische Embolien. Und die dritte Substanz, die hat ihren primären Endpunkt etwas aufgeteilt, aber ist auch effektiv nicht inferior, was Schlaganfall und Schlaganfall und systemische Embolien angeht. Das sind die Endpunkte. Und das ist wichtig. Das ist dann nämlich jetzt, das wird jetzt immer mehr angeschaut, welche der Substanzen verhindert denn den ischämischen Schlaganfall, den ich ja eigentlich beim Vorhofflimmern verhindern will. Wo sind die Endpunkte nicht so zusammengemischt, dass irgendwas Positives rauskommt, obwohl es gar nicht den Schlaganfall durch ein Gerinnsel verhindert hat? Und das hat der Apixaban nicht ganz geschafft, aber es ist der Trend zumindest zur Überlegenheit zum Markoma. Und Markoma ist eine gute Substanz, ist eine potente, gute Substanz, die allerdings Schwierigkeiten mit der Einstellung macht. Wenn der Patient sehr gut eingestellt ist, profitiert er definitiv vom Markoma. Und wir sehen immer wieder, Je höher, je besser, umso weniger Benefit der anderen Substanzen. Was die Blutungen anging, da war die Substanz besser und Schlaganfall mit Behinderung oder tödlich, da war das Apixaban auch sehr gut. Nominated to treat, das ist alles für uns ausgerechnet worden. Der Bigatran ist die Nominated to treat gegenüber Marcoma 169, beim Xarelto 333 und beim Apixaban 304. Also alles relativ hohe Nummern, um da Vorteile rauszukitzeln. Also da muss man schon Patienten gut überlegen. Substanzen sind relativ teuer, aber sie haben Vorteile. Sie sind dem Marcoma in der Effektivität in bestimmten Dosierungen überlegen. Das Edoxaban, ich zeige Ihnen die Daten, die jetzt gerade veröffentlicht sind, die Studie heißt Engage, hat diese Überlegenheit nicht ganz geschafft. Es gibt zwei Dosierungen beim Edoxaban und da ist nicht ganz die Überlegenheit erreicht worden. Also es ist gerade so an der Nicht-Inferioritätsgrenze die ganze Zeit vorbeigerutscht. P-Wert ist 0,08 und 0,1. Es gibt Meta-Analysen, die den Effektivitätsgrad so ein bisschen herausheben sollen. Was auch interessant ist, ist letzten Endes die einzige Substanz, die den ischämischen senkt, aber sehr knapp an der Signifikanz und Signifikanzen sind willkürlich. Mit 0,61 Konfidenzintervall bis 0,99, also 1,0 wäre dann schon nicht mehr, ist das Dabigatran, aber eben wie gesagt, man sieht, dass die Substanzen alle sehr nah beieinander liegen und das muss man also kritisch dann anschauen. Also wieder das Guidelines-Slide, die Guidelines haben sich auch damit beschäftigt, die ESC hat das hier veröffentlicht 2012 und eben wie gesagt wieder mit der Frage, was ist die effektivste Substanz? Wir schauen uns das kurz hier an, Xemelagatran gibt es nicht mehr. Alles was rechts ist, ist für die neue Substanz, alles was links ist, ist Marcoma besser. Also Marcoma gegen Placebo, Marcoma gegen Aspirin, Marcoma gegen Aspirin und Clopidogrel, ohne Frage ist Marcoma hier besser. Xemelagatran war relativ gleich, gibt es nicht. Dabigatran 110, nicht definitiv besser, aber wirksam. Xarelto, nicht definitiv besser, die Intention-to-Treat-Analyse. Dabigatran 150, geht drüber hinaus. Apixaban 5, zweimal am Tag, geht drüber hinaus. Beides effektiver als Marcoma alleine. Intrakranielle hämorrhagische Zwischenfälle, die intrakranielle Massenblutung, diese Katastrophe, die, vor der wir Angst haben, weil wir das dem Patienten ja mit unserer Therapie antun, gegenüber Marcoma, alle Substanzen eindeutig besser. Alle. Und dann Major Bleed, das Dabigatran 110, etwas besser. Rivaroxaban und Dabigatran hat nicht weniger Major Bleeds als Marcoma eindeutig. Apixaban am meisten, allerdings muss man dazu jetzt sagen, Studie lesen. Die Definition war Hämoglobinabfall um 3 Gramm. Beim Apixaban nur in 24 Stunden. Bei den anderen Substanzen auch innerhalb von 3 Tagen oder 5 Tagen ein Hämoglobinabfall. Beim Apixaban alles, was über 24 Stunden hinausging, wurde nicht als schwere Blutung gezählt. Daher wieder fragen, ob es vergleichbar ist, aber das sind momentan die besten Daten, die da sind. Jetzt kommt etwas, was sehr viel Diskussionen verursacht hat und dann komme ich gleich dazu, was Sie für unsere Patientin geben würden. Es ist die Empfehlung der Guidelines, und das ist 2012, wenn orale Antikoagulation empfohlen wird, eines der NOACs zu nehmen, und das ist Ihnen überlassen, einen direkten Thrombininhibitor oder einen Faktor 10a-Inhibitor, rather than, also eher als, einen Vitamin-K-Antagonisten. Und das ist schwierig, weil für junge Kollegen, die im Spital sind, ist es kein Problem. Man schreibt es auf, der Patient bekommt es. Aber die Weiterverschreibung ist ein Problem, weil draußen ist es nicht so leicht. Zumindest war es auch am Anfang besonders schwierig, weil die Krankenkassen gesagt haben, nein, 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 viel zu teuer. Nur wenn ein Marcoma-Versager ist, dann ja, dann kann das. Aber Sie müssen das nachweisen, Sie müssen den erst auf Marcoma einstellen. Und wenn es da Zwischenfälle gibt oder Komplikationen, und dann vielleicht. Das ist auch nicht immer so passiert. Ich habe in der Ordination eine Patientin, die ist recht, also da sind die Kinder recht berühmt im Fernsehen und die hat das sofort bekommen, als in der roten Box war. Während eine junge Frau, die arbeitslos ist und die eine Sinusvenenthrombose hatte, das nie bekommen hat und die Firma das Medikament herschenken musste am Ende. Also auch gemacht hat, weil sie zur Verhinderung des Rezidivs antikoaguliert werden musste und das Marcoma nicht vertragen hat. Sie hat es ständig erbrochen, nachweislich bei uns auf der Station. Hat aber die Krankenkasse nicht anerkannt. Also hier ist es so, die Guidelines sagen ganz klar zuerst, Die Krankenkasse sagt nein, zuerst das Markomar probieren. Und dann ist ein Kollege am Nachmittag von solchen Guideline-Vorstellungen am ESC. Am ESC werden immer Guidelines präsentiert. Und am Nachmittag ist ein Kollege hingegangen, da gibt es immer die Frage und Antwort mit den Guideline-Panelists, die die Guidelines gemacht haben. Und er hat gesagt, warum schreibt ihr sowas so auf? Es ist in der Praxis so nicht umzusetzen. Wir kriegen Ärger, wenn der Patient zum Anwalt geht und dem was passiert ist, weil das so drinsteht in der Guideline. Und der Richter und der Gutachter sagt, was war denn die Empfehlung Ihrer Fachgesellschaft? Und dann sagt der Arzt, ja, aber meine Krankenkasse. Und dann heißt es aber, der Gutachter sagt, aber Ihre Fachgesellschaft empfiehlt ja was anderes. Und das ist ein großes Problem. Aber das Guideline-Panel hat gesagt, wenn wir Empfehlungen machen, wissenschaftliche Empfehlungen, müssen wir uns an die wissenschaftliche Evidenz halten. Wir können uns nicht damit beschäftigen, was in jedem europäischen Land letzten Endes die Legislatur sagt, sondern wir müssen die Evidenz darstellen. Das ist unsere Aufgabe. Wenn es für einen Patienten gut ist, sollte es für einen Arzt auch gut sein. Und deswegen schreiben Sie das relativ deutlich so in eine Guideline hinein, etwas zu nehmen, was vielleicht am Anfang nicht leicht zu bekommen ist. Es ist etwas leichter geworden mit allen NOACs jetzt. Aber jetzt die Frage, die entscheidende, welche Therapie? Wow, ui, wow, so eindeutig. Ah, okay, ich habe da ein paar Dinge eingebaut, ja, das stimmt, jetzt sehe ich es auch. Also das Xarelto 15, da haben alle aufgepasst, Xarelto 15 Milligramm ist die Nierendosis, also die Dosis für Blutungsrisiken, für erhöhtes Blutungsrisiko. Man sagt immer, wenn die GFR dann unter 50 ist, muss ich mit all diesen Substanzen runter auf die niedrigere Dosis. Das ist nicht getestet. Das können Sie natürlich machen. Das steht auch in der Fachinformation für die Substanz so drin. Aber es gibt keine Studie dazu, die jemals 15 Milligramm getestet hat. Es gab zufällig welche, die haben das bekommen, Rocket AF. Das ist nie ausgerechnet worden. Das waren ein paar hundert Patienten. Also das reicht nicht aus, um eine offizielle Empfehlung zu geben. Es geht sogar noch weiter. Noch weiter runter als 30, was die ESC auch ablehnt. Aber wurscht. Aber Xarelto wäre die Nierendosis. Wir wissen nicht, dass unsere Patientin niereninsuffizient ist. Daher vielleicht nicht optimal, aber sonst können Sie Xarelto geben. Lovenox und Markomar, ja, in dem Fall nicht guideline-konform. Eliquis ist die andere gute Alternative. Also es ist beides möglich. Sie hat ein erhöhtes Schlaganfallrisiko, ein niedriges Blutungsrisiko. Also ausgezeichnetes Ergebnis, über 70%, komplett richtig, guideline-konform, top. Ich glaube, mit dem schönen Ergebnis kann man dann ins Abendessen gehen.
Ja.
Super, danke erstmal, dann machen wir nachher weiter.